온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 477. Nach einer Nachricht zur Freilassung politischer Gefangener in Nicaragua, einem Nachruf auf eine altgediente chilenische Aktivistin und einem Aufruf zu einer Solidaritätsreise nach Honduras haben wir noch zwei Beiträge für euch. Unser Onda-Reinhörer stellt euch das chilenische Radio Plaza de la Dignidad vor. Es ist im November 2019 als Bewegungsradio in Santiago de Chile entstanden und spielt den Soundtrack der Protestbewegung, die seit Oktober Millionen von Menschen zu Demos für ein Leben in Würde mobilisiert. Auch in Kolumbien gibt es weiterhin Proteste und Streiks. Zehntausende KolumbianerInnen sind wütend auf den Präsidenten Duque, seine neoliberale Politik und seine Verschleppungstaktik beim Friedensabkommen mit der Guerillagruppe FARC. Seine Regierung setzt nicht um, was eigentlich vereinbart war. Eine Land- und Agrarreform und Unterstützung für die ehemaligen KämpferInnen der FARC bei ihrem Weg zurück in die zivile Gesellschaft. Diese kämpfen in kleinen Kooperativen mühsam mit dem wirtschaftlichen Überleben in einem System, das stark von Ungleichheit und der Konzentration von Land in den Händen einiger weniger geprägt ist. Wie immer wünschen wir vom Onda Info eine interessante halbe Stunde.
Chile trauert in diesen Tagen um Mónica Echeverría. Fast 100 Jahre wurde sie alt, in ihrer Heimat geschätzt als Theatermacherin, Feministin und politische Schriftstellerin. Echeverría war aber auch eine gefürchtete Kritikerin der Mächtigen. Die chilenische Elite kannte sie gut, sie selbst kam im Jahr 1920 in einer Aristokratenfamilie zur Welt. In den 1950er Jahren rebelliert sie gegen die Enge der Ehe, tritt eine Stelle als Lehrerin an und gründet das experimentelle Theater Ictus. Echeverría begeistert sich für die chilenische Studentenrevolte 1967, besucht das kommunistische Kuba und beteiligt sich euphorisch an der aufblühenden Kulturszene während der Regierungszeit Salvador Allende's. Nach dem Militärputsch 1973 nutzt sie die relative Sicherheit ihrer privilegierten Herkunft und hilft politisch Verfolgten bei der Flucht ins Ausland. Eine Zeit lang lebt sie selbst im Exil in London. 1979 kehrt sie zurück und beginnt gemeinsam mit der Gruppe Mujeres por la Vida, also Frauen für das Leben, eine Art kulturellen Guerillakrieg gegen die Militärjunta.
Es war während der Diktatur, als wir begannen, Dinge zu tun, die die Männer nicht zu tun wagten. Die hatte man nach dem Putsch zum Schweigen gebracht.
Echeverría und ihre Mitstreiterinnen zetteln mal szenische Tumulte in Supermärkten an, mal werfen sie Fußbälle mit der Aufschrift »Tretet Pinochet« von den Dächern Santiagos. Oder sie protestieren gegen die zum Himmel stinkende parteiische Justiz.
Im Tribunal de Justicia fuimos 5 mujeres, nada más. Llenamos nuestras bolsas de pescados podridos.
Zu fünft schlichen wir uns in den Gerichtssaal. 5 Frauen, die Taschen gefüllt mit verfaultem Fisch und Muscheln. Mit eleganten Schritten liefen wir in den zweiten Stock und warfen dort auf ein Kommando alle Fische und Muscheln in den Innenhof, wo die Richter herumliefen. Dann entrollten wir ein Transparent, auf dem stand: In Chile ist die Gerechtigkeit verboten. Wir wurden alle festgenommen. Aber was sollten sie machen? Wir hatten ja niemanden umgebracht. Also kamen wir nach 2 Tagen wieder frei. Und den Gerichtshof, den konnten sie 2 Wochen lang nicht benutzen, weil er so stank.
Hacíamos cosas de ese estilo, mucho. Yo creo que casi 15 días no pudieron utilizarlo porque quedó podrido. Los tribunales quedaron podridos.
Auch nach dem Ende der Diktatur bleibt Echeverría eine wache Kritikerin der unvollendeten Redemokratisierung Chiles. Am 5. Januar gibt Echeverría einen letzten politischen Kommentar ab. Bei ihrer Aufbahrung in der Pfarrkirche der Katholischen Universität trägt sie eine rote Augenklappe, in Solidarität mit all jenen Demonstrierenden, die während der sozialen Proteste der letzten Wochen bei brutalen Polizeieinsätzen ihr Augenlicht verloren haben.
Thank you.
Nicaragua. Die nicaraguanische Regierung hat Ende Dezember 91 oppositionelle Gefangene freigelassen. Sie waren in den Monaten zuvor im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Regierung von Daniel Ortega verhaftet worden. Unter den Freigelassenen befinden sich auch Mitglieder der sogenannten Wasserträgerbande. Diese Gruppe von 16 AktivistInnen war im November vergangenen Jahres festgenommen worden. Sie hatten Frauen im Hungerstreik Wasser bringen wollen. Die Frauen befanden sich in einer von der Polizei umstellten Kirche. Zu den damals Festgenommenen und nun wieder Freigelassenen gehört auch die Aktivistin Amaya Coppens. Sie war erst im Juni nach 9 Monaten Haft freigekommen. Nun feiert sie ein zweites Mal ihre Freilassung. Das ist schon das zweite Mal. Ich hatte nur Frauen Wasser gebracht, die die Freilassung ihrer Kinder fordern. 46 Tage Haft, völlig ohne Grund. Aber heute hat das Regime wieder gemerkt, was es heißt, wenn die Bevölkerung geeint ist. Wir werden gemeinsam weitermachen. Die Freilassung kam überraschend und fand unter Vermittlung der Kirche statt. Die Ex-Gefangenen sind weiterhin einer Reihe von Restriktionen unterworfen. Während der Innenminister Nicaraguas erklärte, die Freilassung solle zu einer landesweiten Versöhnung beitragen, gaben sich die ehemaligen Gefangenen ungebrochen kämpferisch. So erklärte Roberto Büchting aus Matagalpa gegenüber der Tageszeitung La Prensa:
Sabemos que teniendo una dictadura en el país es difícil poderse expresar libremente.
Wir wissen, dass es unter einer Diktatur schwer ist, sich frei zu äußern. Es ist schwer, unseren gewaltfreien Kampf weiterzuführen, ob in Matagalpa oder sonst wo in Nicaragua. Wir versuchen, diese Erfahrung als Lernprozess zu sehen, um weiterzumachen, um weiter zu kämpfen, damit Nicaragua bald keine Diktatur mehr ist. Die Freilassung der Oppositionellen wurde von vielen nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen begrüßt. Das nicaraguanische Menschenrechtszentrum CNIDH wies allerdings darauf hin, dass 65 Menschen weiterhin aus politischen Gründen in Haft sitzen. Die nun Freigelassenen hingegen konnten erstmal feiern, so wie Maria Ruiz Briceño. Heute feiere ich meine große Freilassung aus dem Knast, wo ich niemals hätte sein dürfen. Denn ich habe für etwas gekämpft, was richtig ist. Und es gibt keinen schlechteren Kampf als der, der nicht geführt wird.
No que no, sí que sí, los presos políticos volvimos a salir. ¡Viva Nicaragua libre!
Und jetzt ein Hinweis. Das Münchner Öko-Büro sucht noch Teilnehmende für eine Solidaritätsreise nach Honduras. Diese findet in Kooperation mit der honduranischen Menschenrechtsorganisation OFRANE statt. OFRANE tritt seit über 40 Jahren für kulturelle und Landrechte der indigenen Garifuna-Bevölkerung ein, die an der Nordküste von Honduras lebt. In Honduras werden die Landrechte der Garifuna jedoch durch korrupte staatliche Behörden, Tourismusprojekte, Palmölplantagen und Drogenkartelle bedroht. Im August 2020 soll es daher eine 4-wöchige Solidaritätsreise nach Honduras geben, um die Garifuna kennenzulernen und ein selbstorganisiertes Gegenmodell zu unterstützen, die neu gegründete Gemeinde Vallecito. Es geht darum, internationale Präsenz zu zeigen, in Workshops Wissen auszutauschen und über Vallecito und die Kämpfe der Garifuna zu berichten. Anmeldeschluss für die Reise ist der 15. Februar. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr mehr Infos zu den Kosten und zur Anmeldung auf der Homepage öku-büro.de.
Atención, pueblo de Chile. Atención, pueblo de Chile. Aquí transmitiendo desde la Plaza de la Dignidad.
Bienvenido a la radio.
Hola, 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 hola.
Gracias por escuchar Radio Victoria.
Radio Voces, donde tu voz se escucha.
Radio Comunitaria es el contrapeso a bueno, tantos medios de que le meten tanta chatarra.
Onda Rheinhörer.
Estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de...
Reportajes de nuestras radios comunitarias amigas.
Para servirle, dígame.
Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst.
Atención, pueblo de Chile. Aquí transmitiendo desde la Plaza de la Dignidad.
Irgendwann im November 2019 war es da. Das Radio Plaza de la Dignidad mit dem Soundtrack der Rebellion, des Aufstands für ein Leben in Würde. Live zu hören in Santiago de Chile aus dem oberen Geschoss eines Hochhauses direkt an der Plaza Italia, die jetzt Plaza de la Dignidad genannt wird. Platz der Würde heißt das übersetzt und bezeichnet den Ort, an dem seit Oktober 2019 Millionen von Menschen für ein Leben in Würde demonstriert haben und weiterhin demonstrieren. Auch online ist Radio Plaza de la Dignidad zu hören. Bisher allerdings nur auf einer kostenlos nutzbaren, aber werbefinanzierten Streaming-Plattform und auf Facebook. Ansonsten ein klassisches Bewegungsradio.
Ja, amigo de Radio Plaza de la Dignidad, un rato más seguimos transmitiendo y vamos comentando algunos detalles de esta cicleta de todos los domingos.
Wenn manchmal etwas schrille oder leicht verzerrte Live-Musik aus den Räumen des Radios dringt, ist das unten auf dem Platz zu hören. Wenn auf der Straße demonstriert wird oder Polizeieinheiten zusammengezogen werden, ist das von oben gut zu beobachten. Auf zum Tanz der Übriggebliebenen, heißt es im Song der Prisioneros, einer Band aus den 80ern. Und in Anlehnung daran lautet die Selbstbeschreibung im Logo des Radios El Cancionero de los que Sobran, zu Deutsch die Lieder der Übriggebliebenen. Daneben das Bild eines schwarzen Hundes mit rotem Halstuch, dem quasi Maskottchen der Bewegung. Diese Straßenhunde mit dem Kosenamen Perros Matapacos sind bei den Protesten auf der Seite der Demonstrierenden dabei und legen sich auch schon mal mit der Polizei an. Radio Plaza de la Dignidad verbreitet den Sound und die Bilder von Chile Despertó, der Protestbewegung, die den Blick in die Geschichte mit dem in die Zukunft verbindet und seit Oktober 2019 unter dem Motto Chile ist aufgewacht regelmäßig Massen auf die Straße zieht. Aufgewacht, um endlich das Erbe der von 1973 bis 1990 anhaltenden Diktatur unter Pinochet abzuschütteln. Die Verfassung von 1980, in der privates Eigentum mehr zählt als Menschenrechte. Das neoliberale Wirtschaftsmodell, das aus Chile seit den 1970er Jahren ein Experimentierfeld für Privatisierung jeglicher Sozialversorgung gemacht hat.
En el nombre y en la sangre, el cobarde del Eftaru. La diferencia está presente cuando todos se burlaron por llevar en nuestros cuerpos
la historia de nuestro pueblo.
Apartados de todo el resto, llegó el día en que nos juntamos para hablar de nuestros ancestros entre los diferenciados, ignorando el significado de lo que nos había reunido.
Nos dimos cuenta que éramos hermanos y una historia compartíamos.
Mirar de frente al adversario, sentir orgullo de tu raza.
Aufgewacht auch, um viel ältere Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmechanismen in Frage zu stellen. Nie waren Fahnen der indigenen Mapuche und Forderungen nach Anerkennung ihrer Rechte so präsent wie heute. Nie waren feministische Positionen und Forderungen nach einem Ende sexueller Gewalt so stark wie jetzt. Die Bewegung hat ein neues Gesicht. Und sie hat Power. So ist es kein Zufall, dass sich dieser Song der Frauengruppe Las Tesis aus der Hafenstadt Valparaíso in Windeseile um die ganze Welt verbreitete und Performances in verschiedenen Sprachen nach sich zog.
El Estado, el presidente, el Estado.
Neben den Streiks und Protesten für Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und eine neue Verfassung findet eine kreative Explosion statt. Unglaublich schnell erscheinen neue Musiktitel mit Texten, die sich auf die aktuelle Situation beziehen. Radio Plaza de la Dignidad gibt ihnen eine Bühne.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora.
Musikerinnen und Musiker verschiedener Stilrichtungen sind Teil der Bewegung. Sie veranstalten große Konzerte auf der Straße und unterstützen selbstorganisierte Gruppen von Sanitäterinnen und Sanitätern, die erste Hilfe leisten für diejenigen, die bei Protesten verletzt wurden. Zum Beispiel mit einem Solidaritätskonzert im Dezember für die mehr als 300 Menschen mit Augenverletzungen, übertragen im Radio Plaza de la Dignidad. Gummi-Metallgeschosse aus Polizeigewehren, auf Kopfhöhe in die Menge geschossen, führen oft zu Verlust des Augenlichts. Als Verstümmelung wird diese Polizeitaktik bezeichnet.
Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Ich habe meine Augen geschenkt, damit die Menschen aufwachen, singt Nano Stern in Erinnerung an Gustavo Gatica. Der 21 Jahre alte Student verlor beide Augen, als Polizisten auf ihn schossen, während er im November eine der größten Demonstrationen des Jahres fotografierte. Inzwischen wurden auch Pläne zur Einführung gehörschädigender Sirenen bekannt, die mit extrem lauten Tönen Demos auseinandertreiben sollen. Und Wasserwerfer spritzen Wasser, dem ätzende chemische Substanzen beigemischt sind und die die Haut angreifen. Hunderte Fälle von Folter und von sexueller Gewalt in Haft wurden bei Menschenrechtsorganisationen zusammengetragen. Tausende Verhaftete und Verletzte, auch von Amnesty International und der UNO gezählt. Mit dem bei Solidaritätskonzerten gesammelten Geld werden Betroffene unterstützt. Und Radio Plaza de la Dignidad spielt dazu die Musik der Bewegung. Chile ist aufgewacht.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que él nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Anunciamos al mundo.
Hiermit teilen wir der Welt mit, dass die zweite Marquetalia begonnen hat, unter dem Schutz des Rechts aller Völker, sich mit Waffen gegen die Unterdrückung zu erheben. Es ist die Fortsetzung des Guerillakampfes als Antwort auf den staatlichen Verrat am Friedensabkommen von Havanna.
Iván Márquez, einer der Anführer der kolumbianischen Guerillagruppe FARC, liest diese Erklärung ruhig von einem Stapel bräunlichen Papiers ab. Es ist Ende August 2019 und Márquez steht in grüner Militärkleidung vor der Kamera, umringt von Kämpferinnen und Kämpfern in Camouflage, die Kalaschnikows im Anschlag. Er kündigt an, dass die FARC weitermacht mit dem bewaffneten Kampf. Und das fast auf den Tag genau 3 Jahre, nachdem Vertreter der kolumbianischen Regierung und der FARC im August 2016 ein Friedensabkommen präsentiert hatten, das Friedensabkommen von Havanna. Darin heißt es:
Das Ende des Konflikts läutet ein neues Kapitel unserer Geschichte ein. Es bedeutet, eine Übergangsphase zu beginnen, die beiträgt zu größerer Einbeziehung der Regionen, zu mehr sozialer Inklusion, besonders von den Menschen, die unter dem Konflikt gelitten haben und von der Entwicklung ausgeschlossen waren.
Auch Iván Márquez hat diesen Friedensvertrag mit seinen weitgehenden Zielen mit ausgehandelt. Damit wollte er den Bürgerkrieg beenden, der seit 50 Jahren in Kolumbien herrscht. Dabei bekämpften sich unter anderem staatliche Gruppen, rechte Paramilitärs und linke Guerillagruppen. Über 200.000 Menschen verloren ihr Leben. Fast 8 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben. Mit dem Friedensvertrag verpflichtete sich die FARC, ihre Waffen abzugeben. Im Gegenzug sollte die Regierung tiefgreifende Land- und Agrarreformen einleiten und die Wiedereingliederung der ehemaligen KämpferInnen garantieren. Das hat sie aber nicht. So sehen es viele der FARC-KämpferInnen. Inzwischen sind rund 1.300 von ihnen zurück in bewaffneten Kampf gegangen. Kolumbien ist also weit von tatsächlichem Frieden entfernt. Und das hat viel mit wirtschaftlichen Gründen zu tun. Rund 120 Kilometer südlich von Bogotá liegt die Wiedereingliederungszone Icononzo. Hier leben rund 300 Menschen, der überwiegende Teil von ihnen ehemalige KämpferInnen der FARC. In solchen Wiedereingliederungszonen sollen sie auf ihre Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet werden.
Ich heiße Gonzalo, das ist mein Kampfname.
Einer von ihnen ist Gonzalo. 17 Jahre hatte er bei der FARC gekämpft, bis er nach dem Friedensprozess seine Waffe abgegeben hat. Jetzt ist er frustriert von der Regierung.
Trotz der vielen Schwierigkeiten, der Verfolgung, der Morde, halten wir unser Wort. Aber von Seiten der Regierung wurde nichts erfüllt, nichts. Alles, was ihr hier von den Projekten sehen könnt, haben wir uns selber aufgebaut.
Die Regierung hält ihr Wort nicht, so sieht es Gonzalo, tut nichts für die ehemaligen KämpferInnen der FARC. Rund 150 von ihnen sind seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages ermordet worden. Außerdem ist die wirtschaftliche Lage der Ex-KämpferInnen oft schlecht. Eigentlich sieht der Friedensvertrag vor, dass sie sich in Kooperativen organisieren, die Projekte, von denen Gonzalo spricht. Er zum Beispiel arbeitet mit rund 20 anderen FARC-Mitgliedern in der Textilkooperative Techpass. Das steht für Tejiendo Paz, Friedensspinnen. Für solche Kooperativen sollten sie eigentlich eine Wiedereingliederungshilfe bekommen, von umgerechnet rund 2000 Euro, außerdem technische Unterstützung. Doch in der Realität sind die ehemaligen KämpferInnen meist auf sich allein gestellt.
Wir müssen unsere Werkstatt ausbauen, die nötigen Maschinen für die Produktion kaufen, die Infrastruktur verbessern. Das alles müssen wir verbessern, aber das Geld ist noch nicht ausgezahlt worden. Deswegen stecken wir fest.
Gonzalo und seine Kooperative haben die Wiedereingliederungshilfe immer noch nicht bekommen, 3 Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens. Dazu kommen bei anderen Projekten oft bürokratische Schwierigkeiten. Eine eigene Agentur soll die ehemaligen FARC-KämpferInnen eigentlich unterstützen. In der Realität macht sie ihnen das Leben eher schwer und genehmigt zum Beispiel Projekte erst sehr spät oder gar nicht. Das ist fatal, denn kleine Kooperativen haben es sowieso schon extrem schwer im Wirtschaftsmodell von Kolumbien. Das erklärt die Sozialwissenschaftlerin Alke Jens vom Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg.
Also das ist ein Wirtschaftsmodell, das sich sehr stark stützt auf den Bergbau, auf das Eigentum oder die Kontrolle von großen Landflächen, also agrarindustrielle Nutzung, Exporte von spezialisierten Produkten und so weiter. Das heißt, diese FARC-Kooperativen stehen dem völlig entgegen und die bräuchten einen enormen Anschub und eine enorme Unterstützung, um überhaupt überleben zu können.
Damit die ehemaligen KämpferInnen auf eine stabile Basis kommen, sollten sie laut Friedensvertrag nicht nur Hilfe vom Staat bekommen. Die Bedingungen in der Agrarwirtschaft sollten sich grundlegend ändern.
Ein zentraler Punkt des Friedensprozesses war ja, dass die Regierung mit der FARC vereinbart hat, es würde eine neue Agrarpolitik geben. Also das Thema Agrar- und Landzugang ist in Kolumbien nach wie vor zentral. Das gilt als ein zentraler Faktor für den Konflikt, aber auch als ein zentraler Faktor in diesem jetzigen Friedensprozess.
Land und Agrarfläche sind in Kolumbien sehr stark konzentriert. Die soziale Ungleichheit ist enorm. Der jahrzehntelange Guerillakampf der FARC wurde stark von dieser ungleichen Verteilung von Land getrieben. Eine andere Agrarpolitik ist deswegen ein zentraler Punkt des Friedensvertrages.
Eine wahre strukturelle Transformation des ländlichen Raumes setzt voraus, Maßnahmen zu ergreifen, die die angemessene Nutzung sowie die Formalisierung, Rückgabe und gerechte Aufteilung des Landes fördern. Dadurch wird schrittweise der Zugang zu Landbesitz für die Landbevölkerung verbessert, besonders für Frauen und vulnerable Bevölkerungsgruppen. Landbesitz wird reguliert und demokratisiert, gleichmäßige Verteilung gefördert und so die soziale Funktion von Land erfüllt.
Doch genau dieser Teil des Friedensvertrages ist der kolumbianischen Regierung unter Präsident Duque und ihren AnhängerInnen ein Dorn im Auge. So sieht es die Sozialwissenschaftlerin Alke Jens.
Es gibt in Kolumbien gesellschaftliche Kräfte, die daran interessiert sind, die Landkonzentration und wie sie jetzt ist, beizubehalten. Also es gibt einfach gesellschaftliche Segmente, die haben sich Land angeeignet. Teilweise gewaltsam, teilweise durch Mittelsmänner, teilweise sind Ländereien, die Leuten gewaltsam weggenommen worden sind, inzwischen über verschiedene Stationen bei irgendwelchen Unternehmen gelandet und so weiter. Und die wollen nicht, dass da jetzt so etwas stattfindet wie eine Landreform oder so.
Und die Regierung ist auf ihrer Seite. Wie Alke Jens beobachtet, sucht die Regierung unter Duque immer neue rechtliche Mittel, um den Friedensprozess zu verschleppen. Auch Gonzalo als FARC-Mitglied spürt, dass der politische Wille fehlt, das Friedensabkommen umzusetzen.
Wir wissen, dass die Hindernisse, die es gegeben hat, die Schwierigkeiten, dass das einen Zweck hat. Und zwar den Zweck, dass wir müde werden und aufhören zu kämpfen.
Doch nicht alle stellen sich gegen den Kampf für ein anderes Kolumbien mit einer gerechteren Verteilung der Landflächen. Gerade die Bevölkerung auf dem Land hat sich für den Friedensvertrag ausgesprochen, wohl weil sie von dem Bürgerkrieg mit am stärksten betroffen war. Und auch in den Städten gibt es Menschen, die sich für den Friedensprozess einsetzen.
Also es gibt junge Bewegungen, immer wieder studentische Bewegungen beispielsweise in Kolumbien, die die Regierung Duque ablehnen und die eher für eine progressive Politik stehen und damit auch diesen Friedensvertrag.
Auch Gonzalos Textilkooperative wird von jungen Menschen aus der Hauptstadt Bogotá unterstützt. Angela Herrera lässt die Kleidung ihres Modelabels Manifiesta in der Kooperative produzieren. In Bogotá entwirft sie Kleider und Ponchos mit großflächigen Blumenmustern. Dann beschafft sie die Stoffe und bringt sie in die Wiedereingliederungszone nach Icononso. Später holt sie die fertigen Produkte ab und vermarktet sie in Bogotá.
Manifiesta ist ein Modeprojekt, das versucht, eine Alternative zur globalen Textilindustrie zu schaffen. Mit dem Projekt versuchen wir, Arbeitsplätze für einige ehemalige KämpferInnen zu schaffen. Wir stellen die Kleidung mit ihnen zusammen her und versuchen so, ihnen einen würdevolleren Wiedereingliederungsprozess zu garantieren.
Manche Leute hatten Angela Herrera gewarnt. Wenn sie die Kleider für ihr Label von FARC-Mitgliedern produzieren lasse, würde sie niemand mehr kaufen. Doch das Gegenteil ist passiert. Seit sie die ehemaligen KämpferInnen nähen, verkaufen sich die bunten Kleider von Manifiesta viel besser als vorher. Doch der Krieg wirkt nach in der Zusammenarbeit.
Es fällt ihnen schwer, ihre Meinung zu sagen, weil sie anscheinend nie gefragt wurden. In einer Armee werden dir immer von oben Befehle gegeben. Du wirst nie gefragt, ob du etwas gut findest oder nicht, weil du inmitten eines Krieges bist. Und jetzt frage ich sie, wie gefällt euch diese Farbe? Weil die Idee ist, sie nicht zu bevormunden, sondern zusammen zu entscheiden. Das ist nicht so einfach.
Auch wenn es nicht immer leicht ist, läuft es gut für das Modelabel. Erst Anfang Dezember wurden Stücke von Manifiesta auf einer Modenschau im kolumbianischen Kongress gezeigt. Angela Herrera sieht in dem Label einen praktischen Beitrag zur gesellschaftlichen Versöhnung in Kolumbien.
Es ist eine gute Weise, ihnen zu zeigen, dass es doch Versöhnung in diesem Land gibt und dass die Menschen ihnen dankbar sind und es wertschätzen, dass sie eine Nähmaschine und kein Gewehr in der Hand haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.